Zur heutigen Katechismus-Sendung begrüßt Sie Claudia Kundrun. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Bei uns zu Gast ist heute wieder Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Erst einmal grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott, Frau Kundrun.
Unser Thema wird auch heute wieder das Glaubensbekenntnis sein. In der letzten Sendung sind wir im dritten Artikel. Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Im Absatz 1, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Warum ist das Wort Fleisch geworden stehen geblieben? Heute wollen wir daran anschließen und gehen mit dem Punkt 460 auf der Seite 147 im Katechismus weiter. Aber vielleicht schlagen wir noch, bevor wir jetzt im Katechismus weitergehen, eine Brücke zur letzten Sendung. Und ich darf Sie, Herr Pfarrer Fuchs, bitten, uns zu den bereits gelesenen Punkten des Artikels eine kurze Zusammenfassung zu geben.
Ja, wir haben beim ersten Untertitel, warum ist das Wort Fleisch geworden, vor allem gesehen, warum eben das Wort Fleisch geworden ist. Und der Katechismus gibt da die Antwort, die auch das große Glaubensbekenntnis gibt, für uns Menschen und zu unserem Heil ist das Wort Fleisch geworden, ist Gott Mensch geworden. Und wir haben da vor allem auch gesehen, dass Jesus Mensch geworden ist, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Wir, die wir in der Sünde, im Schatten des Todes, wie man auch sagt, gefangen waren, um uns zu retten, eben zu unserem Heil, war es nötig, dass Jesus Mensch wird, wir uns von Gott entfernt haben, um uns wieder zu Gott zurückzuführen. Und darin sehen wir auch die übergroße, unendliche Liebe Gottes, dass Gott Mensch wird für uns Menschen. Wir sind ja selber in diese Situation der Feindschaft Gottes, der Sünde eingetreten. Das heißt, unsere Stammeltern, und Gott befreit seine Knechte, indem er seinen Sohn Knecht, Diener, leidender Gottesknecht werden lässt. Wir haben auch gesehen, wie Jesus so zum Vorbild der Heiligkeit, zum Vorbild unseres Lebens wurde, und kommen jetzt noch eben zum letzten Punkt dieses Nachforschens. Warum ist das Wort Fleisch geworden? Und werden sehen, es ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu schenken. Das ist der letzte Punkt 460 in diesem Abschnitt.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Gehen wir also jetzt weiter im Katechismus. Wie gesagt, im dritten Artikel, Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Punkt 460 auf Seite 147. Das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstatt angenommen zum Sohn Gottes werde. Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen.
Das, was hier drei große Heilige sagen, diese drei Zitate in diesem Abschnitt des heiligen Irenäus, des heiligen Athanasius und des heiligen Thomas von Aquin, beschreiben eigentlich alle mit ihren eigenen Worten dasselbe Geheimnis, nämlich dieser heilige Tausch, wie es auch an Weihnachten, eben am Fest der Menschwerdung Gottes heißt, diesen heiligen Tausch, nämlich dass das Wort Gottes Mensch wird, dass wir Menschen das Wort Gottes aufnehmen können, oder dass der Sohn Gottes Mensch wird, damit wir Menschen Söhne, Töchter Gottes werden können. Oder wie es der heilige Thomas von Aquin sagt, das Wort Gottes wird Mensch, damit wir Menschen Gott werden können oder vergöttlicht werden können. Also eben ein heiliger Tausch, dass Gott hinabsteigt, um uns zu ihm empor zu ziehen, eben dass er Mensch wird, damit wir wieder zu Gott zurückführen können. Und dabei geht es mehr als einfach um ein schönes Wortspiel, das es je nachdem vielleicht auch sein mag, aber es geht um eine Wirklichkeit, um eine unendlich großartige Wirklichkeit, eben wie auch im ersten Satz steht, das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Etwas, das wir lange, lange betrachten müssten und wahrscheinlich doch nie im Tiefsten erfassen können, was das bedeutet, eben vergöttlicht zu werden, das Leben Gottes durch die Taufe, durch die Gnade in uns zu haben, dass Gott wirklich in unserer Seele, in unseren Herzen lebt. Wenn wir uns das einmal eben ein bisschen überlegen und daran denken, was der aktuelle Papst Benedikt XVI. Sagt, wer glaubt, ist nie allein, dann bedeutet das eben nicht nur, dass es auch um ihn stets gläubige Menschen gibt, dass er in dieser großen Gemeinschaft der Gläubigen, der Kirche ist, nicht nur das, sondern eben man könnte auch sagen, wer glaubt, wer wirklich aus dem Glauben lebt, wer so in Christus lebt oder Christus in ihm lebt, eben der lebt auch nie allein. In dem lebt Gott, der führt sein Leben zusammen mit Jesus, eines der größten Geheimnisse. Und das Schöne, könnte man sagen, ist, dass dieser Tausch, dieser heilige Austausch weitergeht durch die Sakramente. Wenn wir nämlich schauen, zum Beispiel in der Taufe, da wird ein Menschenkind zur Taufe gebracht und Gott geschenkt und er schenkt ihm eben Anteil an der göttlichen Natur. Er macht aus diesem Menschenkind ein Gotteskind. Oder wenn wir beichten gehen, dann passiert auch dieser heilige Tausch, dass wir nämlich Gott unsere Sünden schenken und übergeben mit der wahren Reue und Zerknirschung des Herzens und er schenkt uns dafür die Vergebung der Sünden von Neuem, das Leben Gottes in unserer Seele. Oder auch dieser heilige Tausch bei der heiligen Messe. Wir schenken Gott Brot und Wein, zwei einfache Gaben und Gott macht daraus Leib und Blut Christi, verwandelt, eben tauscht die Substanz des Brotes und Weines aus und lässt daraus Leib und Blut Christi entstehen, verwandelt im Innersten diese Gaben und schenkt uns Jesus zur Vermehrung, zur Kräftigung, zur Nahrung unser geistliches, unseres göttliches Leben. Und der Mittler dabei darf immer der Priester sein. Der Priester macht nicht von sich aus all diese Wunder, die sich hier ereignen. Er schafft es nicht, dass er diesen heiligen Tausch von sich aus vollziehen könnte. Er hat aus sich keine Kraft, aber er hat göttliche Vollmachten und ihm ist es geschenkt, dass Christus durch ihn wirken kann und diesen heiligen Tausch vollziehen kann. Er ist so Mittler, er nimmt eigentlich die Gaben des Volkes entgegen, eben das Menschenkind oder die Sünden der Menschen oder Brot und Wein. Er bringt sie zu Gott, er opfert sie Gott auf und Gott schenkt ihm wieder die Gnade, die Vergebung der Sünden oder eben Leib und Blut Christi, dass er dann diese Gaben den Menschen schenken darf. Ein wunderbarer Dienst des Priesters, dass eben auch der Priester immer sich bewusst ist, es ist nicht er, der in erster Linie wirkt, sondern Christus wirkt in ihm und durch ihn. Und auch für die Gläubigen ein etwas, das sehr wichtig ist, dass sie den Priester schätzen, eben als Mann Gottes, als jener, der ihnen die Gaben Gottes gibt, dem sie diesen heiligen Tausch anvertrauen dürfen.
Das heißt also, also Jesus als Mittler zwischen Gott und Mensch und der Priester eben wiederum auch als Mittler.
Ja, also der man könnte auch sagen, der Priester führt eigentlich diese Mittlerschaft Christi fort. Der Priester hat ja nicht eine eigene Sendung, oder die ganze Kirche hat nicht eine eigene Sendung. Ihre Sendung ist die Sendung Christi. Die Kirche führt das weiter, was Christus auf Erden getan hat. Und auch der Priester fügt sich eben in diesen Priesterdienst Christi ein. Er ist ja Priester im einzigen ewigen hohen Priester Christus, und eben er kann nicht einfach aus sich selber das oder aus sich selber das machen. Also er stellt einfach eigentlich seinen Leib, also seine Hände, seine Arme, seine Füße und seinen Mund Jesus zur Verfügung, dass er weiterhin diese Wunder der Verwandlung, diese Wunder des Tausches weiterwirken kann.
Dann würden wir jetzt zu dem nächsten Unterkapitel kommen, dem Unterkapitel 2, die Menschwerdung, Punkt 461. Im Anschluss an die Sprechweise des heiligen Johannes nennt die Kirche das Geschehnis, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur annahm, um in ihr unser Heil zu wirken, Inkarnation, Fleisch oder Menschwerdung. In einem beim heiligen Paulus bezeugten Hymnus besingt die Kirche das Inkarnationsgeheimnis. Im Philipperbrief 2. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz.
Ja, diese Sprechweise des heiligen Johannes im Johannesprolog, wie man ihn auch nennt, also in den ersten Worten, in den ersten Versen des Johannesevangeliums, das Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sicher auch bekannt ist oder im Ohr klingt, eben wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, am Anfang war es bei Gott und das Wort ist Fleisch geworden. Und das Wort, das Johannes nimmt für Fleisch, ist Sarx auf Griechisch oder eben Verbum caro, Faktum ist, eben deshalb auch Inkarnation von diesem Wort caro, Fleisch auf Lateinisch. Und dieses Wort lässt eben keinerlei geistliche, spirituelle Deutung zu, so dass man sagen könnte, wie es eben auch zu jener Zeit, schon zum Anfang des Christentums, einige Irrlehrer, auf die wir dann auch später noch zu sprechen kommen werden, einige Irrlehrer gesagt haben, ja, das Wort eben, das ist gar nicht möglich, dass Gott jetzt plötzlich Mensch wird, eine menschliche Natur annimmt, das war nur ein Scheinleib, das war nur so zum Schein, es hat es so ausgesehen, aber Gott kann das nicht wirklich, das wäre eine zu große Erniedrigung. Und gerade eben das lässt die Wortwahl des heiligen Johannes wirklich nicht zu. Er legt eben sehr starken Wert darauf, dass das Wort wirklich Fleisch angenommen hat, eben nicht nur einfach Mensch geworden ist, sondern eben einen menschlichen Leib angenommen hat, wirklich Mensch geworden ist, wirklich Fleisch geworden ist, dass er sich eben wirklich so entäußert hat, wie es auch der Philipperbrief, den wir gehört haben, sagt. Er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, oder wie andere Übersetzungen auch sagen, er war nicht eifersüchtig auf seine Gottheit, oder er hat seine Gottheit nicht gegenwärtig gehalten, nicht, dass er sie abgelegt hätte, also dass er aufgehört hätte, Gott zu sein, sondern er hat sie nicht beachtet oder nicht gegenwärtig gehalten. Und er hat sich wirklich selber entäußert. Eben entäußern heißt alles weglegen, auf alles verzichten, auf das Innerste. Eben nicht so, dass er aufgehört hätte, Gott zu sein, aber er ist wirklich Mensch geworden. Und nicht nur einfach ein Mensch, der in Saus und Braus lebt, sondern er wurde wie ein Sklave. Er nahm die Sklavenschaft an. Also er war ein Gottesknecht, ein Diener, ein Knecht Gottes, einer, der ganz im Gehorsam zum Vater war. Und er wurde den Menschen gleich. Er war in allem uns gleich, wie es heißt, außer der Sünde, weil die Sünde nicht wesentlich zum Menschsein gehört. Der Mensch wurde von Gott nicht mit der Sünde geschaffen, die kam erst später dazu. Aber so wie Gott uns Menschen geschaffen hat, mit Leib und Seele, so hat eben auch Christus eine menschliche Natur angenommen, eben Leib und Seele. Er war genau wie wir Mensch und er unterwarf sich freiwillig auch all den Konsequenzen der Sünde, obwohl er selber nicht gesündigt hat, ja nicht sündigen konnte. Das heißt eben, er unterwarf sich auch dem Hunger, dem Durst, dem Schlaf und so weiter, dem Leiden, vor allem, das in sich eben nicht zum Menschsein an sich gehört, aber Jesus hat aus Liebe zu uns, um uns davon loszukaufen, befreit. Und so sollen auch wir eben diese Gesinnung haben, wie der heilige Paulus in diesem Hymnus sagt. Und das wird auch im nächsten kleinen Punkt 462 auch noch mehr ausgedrückt.
Der Hebräerbrief sagt zum gleichen Mysterium: Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich: Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun.
Ja, ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun, das hat die Mutter Gottes gesagt, ein bisschen mit anderen Worten. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also eben auch dieser Wille, ich möchte wirklich ganz den Willen Gottes tun, ich möchte im Dienste Gottes stehen, ich möchte das tun, was Gott für mich bestimmt hat. Ich möchte nicht an meinen Plänen festhalten und mich daran festklammern, an meinen Willen, sondern ich möchte das tun, was Gott für mich geplant hat, was er für mich bereitet hat, was er für mich möchte. Ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Das hat Jesus eben auch gesagt. Deshalb hat ihm die Mutter Gottes durch den Willen Gottes ja eben auch einen Leib bereitet, oder wie es hier heißt, durch einen Leib hast du mir geschaffen. Gott hat diesen Leib durch die Mutter Gottes geschaffen. Er wollte seinem Sohn einen Leib bereiten, damit er eben in erster Linie den Willen Gottes erfüllen kann. Und da dieser Wille Gottes auch hieß, dass Jesus am Kreuz für uns durch das Leiden zur Auferstehung gelangen soll, uns am Kreuz erlösen soll, deshalb hat Jesus all das gelitten. Wir werden dann später beim Leiden, beim Kreuzestod Christi auch sehen, dass das Leiden Christi keinen Wert gehabt hätte oder nicht den Wert der Erlösung gehabt hätte, wenn es nicht der Wille Gottes gewesen wäre. Er hat nicht einfach aus Freude am Leiden gelitten, sondern er hat gelitten, weil sein Vater es so bestimmt hat, weil er es wollte. Er hatte auch um Abwendung von diesem Leidenskelch gebetet im Ölgarten, aber es war der Wille des Vaters und Jesus hat sich das ganze Leben über diesem Willen des Vaters gebeugt. Er ist gekommen, um den Willen Gottes, um den Willen seines Vaters zu tun. Er selber hat gesagt, meine Speise ist es, den Willen Gottes, den Willen meines Vaters zu tun. Das war das, was sein Wesen als Sohn Gottes betrifft. Er tut stets das, was der Vater ihm sagt, was der Vater ihm aufträgt. Und es heißt eben auch, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das heißt, dass auch wir diese Gesinnung, diese innere Haltung haben sollen, dass auch wir kommen, um den Willen Gottes zu tun. Und das fällt uns ja oftmals, je nachdem, auch nicht ganz einfach, gerade als Priester oder als geweihte Menschen oder Menschen, die sich engagieren in der Kirche, wenn einem von einem Oberen oder vom Bischof etwas aufgetragen wird, das man eigentlich so nicht unbedingt möchte oder wenn man lieber etwas anderes möchte, dann fällt einem das auch nicht so einfach. Der Gehorsam zur Kirche, wenn er ganz konkret wird, fällt oftmals nicht einfach. Und so sollen wir eben auch diese Gesinnung, wie Jesus haben, zu sagen, ja Herr, ich komme, um deinen Willen zu tun. Ja, ich bin die Magd des Herrn, ich möchte der Diener des Herrn sein, ich möchte tun, was Gott mir sagt, gerade eben auch durch den Leib, durch den lebendigen Leib Christi, die Kirche sagt. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor knapp 20 Jahren in einem Kloster jemanden begleitete, der dort eintrat und auch ein paar Tage dort blieb. Da gab es eine Tischlesung und da wurden einem Heiligen drei Menschen vorgestellt. Der eine verzichtete sehr lange auf alle seine Güter, also lebte in der Armut. Der andere verzichtete auf die Ehe, also lebte in eheloser Keuschheit, in Enthaltsamkeit. Und der dritte lebte stets im Gehorsam zu seinen Vorgesetzten, zu seinen Oberen. Und der Heilige wurde dann gefragt, welcher von diesen dreien das größte Opfer gebracht hätte, also der, der in Armut oder in Jungfräulichkeit oder im Gehorsam lebt. Und der Heilige hat dann gesagt, jener, der im Gehorsam gelebt hat, der hat das größte Opfer dargebracht. Das sagt auch Thomas von Aquin in seiner Summe der Theologie. Denn wenn wir gehorchen, verzichten wir auf das eigene Ich. Und das eigene Ich ist eben das, was am innersten in unserer Person ist. Wenn wir auf die Güter verzichten, dann ist das etwas Äußeres. Der Leib gehört zwar auch zu unserer Person, aber doch nicht so innig wie der eigene Wille, das eigene Ich. Und wir merken es selber oftmals, es würde uns einfacher fallen, vielleicht hart zu fasten und harte Buße zu ertragen. Aber wenn man dann etwas tun sollte, was die Kirche von uns verlangt, dann fällt uns das viel schwerer. Denn eben unser eigenes Ich, unser eigener Wille, der ist stark und wir haben auch unsere Ideen, unsere Pläne, unsere Absichten. Und auf die zu verzichten, das ist eben auch viel mehr wert vor Gott, als eben viele Opfer und Brandopfer und Sündopfer des Alten Testamentes. Schon im Alten Testament heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer, weil das innerste Opfer ist, weil man da das Wertvollste Gott aufopfert. Und das können wir eben auch jeden Tag, auch wenn wir vielleicht krank sind, leiden im Leibe und im Geiste. Auch das ist eben eine Zulassung Gottes oder je nachdem sogar der direkte Wille Gottes, wenn wir da das Gott auch aufopfern in dieser Gesinnung. Ja, ich komme, Gott, deinen Willen zu tun. Ich komme, um deinen Willen anzunehmen, auch dann, wenn er mir schwerfällt. Auch dann, wenn es Leiden bedeutet, auch dann, wenn ich auf etwas verzichten soll. Ich möchte es aus Liebe zu dir tun. Ich möchte es eben in der gleichen Haltung tun, wie Jesus es getan hat, mit dieser Liebe zu dir, o Vater, mit dieser Liebe zu den Menschen. Ich möchte all diesen Willen, der mir Leiden bereitet, aufnehmen aus Liebe zu dir, damit du all die Verdienste, die ich sammle, auch für die Nächsten in der Not gebrauchen kannst.
In Punkt 463 hören wir dann: Der Glaube an die tatsächliche Menschwerdung des Sohnes Gottes ist das entscheidende Kennzeichen des christlichen Glaubens. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Das ist von Anfang an die freudige Überzeugung der Kirche. Sie besingt das große Geheimnis der Frömmigkeit. Er wurde offenbart im Fleisch.
Warum ist gerade die Menschwerdung das entscheidende Kennzeichen des christlichen Glaubens? Das könnte man sich ja fragen. Und eigentlich ist das ganz einfach auf die eine Seite, denn wenn wir bedenken, wenn Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist, dann gäbe es auch uns als Christen nicht, dann gäbe es keine Erlösung, dann gäbe es kein Kreuz, dann wäre Jesus ja, wenn er nicht wirklich Mensch geworden wäre und doch Gott geblieben ist, dann hätte er keine unendliche Sühne leisten können, dann wären wir nicht mit Gott versöhnt. Dann ist ganz klar, wenn er nicht wirklich Mensch geworden ist, dann gibt es auch keine Kirche, denn die Kirche ist der lebendige Leib Christi, gäbe es auch keine Sakramente, denn die Sakramente schenken uns ja die Gnade Christi, schenken uns die Kraft Christi oder in der Eucharistie sogar ihn selber, eben das Fleisch und das Blut, die Menschheit und Gottheit Christi. Und dann gäbe es auch keine Mutter Gottes, wenn er nicht Mensch geworden ist, dann kann sie auch nicht Mutter des Mensch gewordenen Wortes Gottes sein. Es gäbe auch keine Heiligen, die uns Vorbilder sind, die eben ihr Leiden, ihren Gehorsam so mit Christus getragen haben, uns führen und leiten, uns helfen und unterstützen auf dem Weg zur Vollkommenheit, zur Heiligkeit hin. Das heißt, ganz kurz gesagt, es gäbe eigentlich nichts oder es wäre immer noch so wie eben im Judentum, dann hätten wir nur das Alte Testament und würden immer noch auf den Erlöser warten, der uns eben kommt, um uns zu erlösen. Deshalb ist das eben eigentlich das entscheidende Christliche, ist die Menschwerdung. Jesus ist das entscheidende Zeichen, je nachdem auch, wie der heilige Simeon im Tempel gesagt hat, das Zeichen des Widerspruchs. Viele werden an ihm zu Fall kommen, viele werden aufgerichtet werden. In Christus scheiden sich die Geister. Das sehen wir auch, wenn jemand von Ihnen das Buch liest, das Papst Benedikt geschrieben hat, Jesus von Nazareth, dass er eigentlich, eben Christus, er selber, das Neue, das Entscheidende ist. Und das kann er eben nur dann sein, wenn er wirklich auch Mensch geworden ist. Sonst bleibt alles in der Luft, sonst bleibt alles, könnte man sagen, beim Alten. Jesus ist das Entscheidende. An ihn sollen wir wirklich glauben, dass er der Sohn Gottes, aber auch wahrer Mensch ist, wirklich Mensch geworden ist.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind heute im Gespräch mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Unser Thema ist das Glaubensbekenntnis, der dritte Artikel. Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Wir fahren jetzt fort im Punkt 464 auf Seite 149. Zuerst aber darf ich eine Hörerin begrüßen, die uns erreicht hat. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Mühlenbein.
Grüß Gott, Frau Mühlenbein.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs. Ich habe vor der Sendung, kam mir in den Sinn, wie das ist, wenn Jesus als Mensch wieder bei Gott Vater ist. Und da habe ich einfach gedacht, das kapierst du einfach nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wie jetzt vorher war die Dreifaltigkeit ohne die Menschheit Jesu und jetzt ist er mit der Menschheit in der Dreifaltigkeit und das verstehe ich nicht. Vielleicht können Sie mir das erklären. Danke. Ich horche am Radio.
Ja, bitte. Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, das sich vorzustellen. Da bekommt auch die Theologie oftmals ein bisschen Mühe oder einen Notstand, wie man das erklären soll. Man kann sicher sagen, eben Gott in sich ist unendlich vollkommen und unendlich vollkommen, absolut gut, absolut perfekt heißt, es fehlt nichts und deshalb eben, wenn etwas vollständig ist, dann kann in sich auch nichts dazu gefügt werden zur Gottheit. Sicher, Jesus ist die zweite göttliche Person. Er hat sich mit einer menschlichen Natur vereint, wie wir jetzt dann auch bald sehen werden. Aber er hat nicht der Dreifaltigkeit in sich etwas dazu gefügt. Man kann das vielleicht ein bisschen besser verstehen, wenn man denkt, die Schöpfung, die war ja nicht von Anfang an. Gott ist von Anfang an, ist seit Ewigkeit her. Eben, er ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich unendlich glücklich, unendlich vollkommen. Er braucht nicht noch etwas, das ihn glücklich machen würde. Aber aus seiner unendlichen Vollkommenheit hat er dann alles geschaffen. Aber das hat ja eigentlich nichts zu seiner unendlichen Glückseligkeit und Vollkommenheit zu ihm, ihm geschenkt oder etwas hinzugefügt, obwohl die Schöpfung auch Ausfluss seiner göttlichen Liebe, seines Wesens ist. Und so ähnlich kann man sich das vielleicht auch ein bisschen vorstellen, eben dass, wenn jetzt Jesus wieder bei seiner Himmelfahrt wieder zum Vater zurückkehrt, ist es nicht so, dass dann etwas mehr in der Dreifaltigkeit wäre, dass jetzt etwas hinzugefügt worden wäre, obwohl eben Jesus sein Menschsein behaltet. Es ist eben, weiß nicht, ob die Frage so ein bisschen mehr erleuchtet wird. Es ist nicht ganz, ganz einfach, das zu erklären. Und eben, wir, dass wir uns das vorstellen können, da ist unser Kopf halt eben meistens ein bisschen zu klein. Eben die Theologie beschränkt sich oftmals, oder die Kirche beschränkt sich oftmals nur darauf zu sagen, so ist es nicht oder so kann es nicht sein. Auch zum Beispiel beim Geheimnis der Eucharistie, wie genau, was genau das bedeutet, dass Jesus wirklich und wahrhaft und wesentlich gegenwärtig ist, das kann dann nur das liebende Herz erahnen. Aber man kann sagen, Jesus ist wirklich und wahrhaft und wesentlich gegenwärtig. Es ist nicht nur eine rein geistige Gegenwart, so im Sinn irgend so ganz spirituell gedeutet, sondern eine wirkliche. Und so auch bei dieser Frage kann man sagen, die Dreifaltigkeit in sich ist vollendet. Man kann ihr nichts hinzufügen oder nichts wegnehmen. Aber dennoch bleibt Jesus Gott und Mensch, und er bleibt und war immer und wird immer eine göttliche Person, die zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit bleiben. Ich weiß nicht, ob die Frage damit schon beantwortet ist. Ich denke, wir kommen auch in den nächsten Sendungen dann wahrscheinlich auch nochmals auf diese Frage zu sprechen, genau wie das ist, oder vor allem dann auch bei der Himmelfahrt Christi.
Ja, hoffentlich hat es für Frau Mühlenbein jetzt ein bisschen was geholfen, ein bisschen Verständnis mehr gebracht. Und es überleitet ja auch genau jetzt in die Fragen, die gestellt worden sind, die jetzt auch im Katechismus weitergestellt werden.
Mhm. Ja, ja.
Und damit sind wir also jetzt auf Seite 149, und der nächste Punkt wäre 464 im dritten Unterkapitel: Wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ganz einzigartige und einmalige Ereignis der Menschwerdung des Sohnes Gottes bedeutet nicht, dass Jesus Christus zum Teil Gott und zum Teil Mensch wäre, oder dass er das Ereignis einer unklaren Vermischung von Göttlichem und Menschlichem wäre. Er ist wahrhaft Mensch geworden und dabei doch wahrhaft Gott geblieben. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Im Laufe der ersten Jahrhunderte musste die Kirche diese Glaubenswahrheit gegenüber missdeutenden Irrlehren verteidigen und klären.
Ja, das, was in diesem Punkt steht, ist so ein bisschen auch der Ausblick, was dann in den nächsten 3-4 Punkten folgt. Dort folgen dann auch die konkreten ihre Lehren, eben die Häresien, wie man das auch nennt, mit, je nachdem hat es auch so ein paar komplizierte Namen, aber so wahnsinnig kompliziert sind die Namen dann auch nicht, und es ist auch nur eine Auswahl. Interessant ist eben auch, dass es sehr viele Irrlehren, falsche Meinungen, falsche Auffassungen über Jesus als wahren Gott und wahren Menschen gab schon in den ersten Jahrhunderten. Und interessant ist auch zu sehen, dass wenn heutige Theorien oder heutige Entdeckungen gemacht werden, wenn jemand da kommt und sagt, jetzt komme ich und sage, wer Jesus wirklich war, und eben eine neue Irrlehre, könnte man sagen, verkünden möchte, dann ist die meistens nicht so wahnsinnig neu. Also auch da gilt, was das Buch Kohelet sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Meistens sind die neueren, modernen Irrlehren eben schon ziemlich alt, gehen schon aufs erste Jahrhundert des Christentums zurück. Nun, damit man eben vor lauter Bäumen oder vor lauter Namen dann nicht die Orientierung verliert, kann man sich auch ein bisschen, oder kann man eigentlich so drei verschiedene Kategorien, könnte man sagen, drei verschiedene Arten von Irrlehren ein bisschen ausmachen. Eine Irrlehre, eben wenn Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann ist eine Irrlehre jene, die sagt, nein, er war nur wahrer Gott, er war nicht wirklich wahrer Mensch. Das wäre zu weit gegangen, das kann nicht sein. Er hat eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, nur einen Scheinleib angenommen. Er war zwar vielleicht ein vollkommener Mensch, ein sehr guter Mensch, er war auch ein besonderer Mensch, aber eben, es war nicht... Er war nicht wirklich Mensch geworden. Also eben die einen behaupten, Jesus ist nur der Sohn Gottes gewesen und nicht wahrer Mensch. Und die anderen behaupten dann genau das Gegenteil, dass sie sagen, Jesus war nur wahrer Mensch, aber nicht wahrer Gott. Er war zwar vielleicht schon besonders so eben von Gott angenommen, vor allem dann in der Taufe, als den geliebten Sohn Gottes, aber eben so wie wir angenommen werden, auch in der Taufe von Gott als Adoptivsohn und nicht von Ewigkeit her. Also eben, man kann sich einfach merken, die einen leugnen, dass Jesus wahrer Gott ist, die anderen leugnen, dass Jesus wahrer Mensch ist. Und dann gibt es noch so die dritte Kategorie von jenen, die Mühe haben, die Vereinigung der beiden Naturen richtig zu verstehen. Das heißt eben, wie geht das zusammen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist? Und eben die einen sagen dann, das war irgend so eine komische Vermischung oder irgendwie die waren so irgendwie wie getrennt voneinander, dass praktisch zwei Naturen, zwei Personen da sind und nicht zwei Naturen, also irgend so ein Mensch und ein Mensch Christus und ein Gott Christus, eben die haben dann Mühe, das zu verstehen, wie diese Vereinigung der menschlichen und der göttlichen Natur ist. Und die Kirche lehrt dabei, Jesus ist wirklich wahrer Gott und er ist wirklich wahrer Mensch. Er ist eine Person, eine göttliche Person, die aber zwei Naturen hat. Die göttliche Natur eben, dass er vom Wesen her wirklich Gott ist und dass er eine menschliche Natur hat. Das heißt, dass er eben wirklich Mensch ist, so wie auch wir Mensch sind, vom Wesen, von der Natur her. Das heißt praktisch, dass er einen Leib und eine Seele hat, so wie wir einen Leib und eine Seele haben.
Dann kommen wir jetzt zu den ersten Häresien, die dort im Katechismus unter 465 stehen. Die ersten Häresien haben weniger die Gottheit Christi als sein wahres Menschsein geleugnet, gnostischer Doketismus. Schon zur Zeit der Apostel betonte der christliche Glaube die wahre Menschwerdung des Sohnes Gottes, der im Fleisch gekommen ist. Bereits im 3. Jahrhundert aber musste die Kirche auf einem in Antiochien versammelten Konzil gegenüber Paul von Samosata bekräftigen, dass Jesus Christus von Natur aus und nicht durch Adoption Sohn Gottes ist. In seinem Credo bekannte im Jahr 325 das erste ökumenische Konzil, das Konzil von Nicea, dass der Sohn Gottes gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater ist. Es verurteilte Arius, der behauptete, der Sohn Gottes sei aus nichts und aus einer anderen Substanz der Wesenheit als der Vater.
Ja, wenn wir da so Fremdwörter hören, gnostischer Doketismus und Paul von Samosata und so weiter, und wenn wir vielleicht auch noch dann andere Literatur konsultieren, und wenn es hier auch heißt Homo usius, und dann gibt es dann eben auch die Homöaner und die Anhomöer und so weiter. Also das sind sehr viele Begriffe, die im Normalfall immer eben von entweder auf den Gründer einer Irrlehre, könnte man sagen, zurückgehen, oder was auf den Inhalt der Irrlehre. Und meistens sind diese Ausdrücke dann aus dem Griechischen, weil eben diese Dokumente vielfach dann auf Griechisch geschrieben wurden in den ersten Zeiten der Kirche. Aber man soll sich davon nicht abschrecken lassen und denken, ja, da verstehe ich ja sowieso nicht, das ist alles so kompliziert. Wir wollen jetzt das schön miteinander ein bisschen anschauen, und dann merken wir, so ganz kompliziert ist dann, so hoffe ich wenigstens, doch nicht. Also da ist zuerst einmal dieser gnostische Doketismus, also die doketische Irrlehre. Was haben die gesagt? Eben, so wie es auch hier heißt, sie haben das wahre Menschsein Christi geleugnet. Also die haben behauptet, dass Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist und demzufolge natürlich auch nicht wirklich gelitten hat. Der Grund ist eigentlich, oder warum die auf diese komische Idee kommen, ist das kleine Wort, das er es auch hier hat, der gnostische Doketismus. Die Gnosis, das ist eine Irrlehre des ersten Jahrhunderts vor allem, die heute eben auch so ihre Renaissance im New Age feiert. Eine Irrlehre, die sagt, dass es nur eben wenige Erleuchtete gibt, und die müssen durch die Gnosis, das heißt Erkenntnis, ist kein das ist griechisch und heißt Erkenntnis, die sind eben besonders mit einer besonderen Erkenntnis ausgestattet, und die werden dann so zu Gott zurückgeführt. Aber das sind nur einige wenige Erwählte. Und die Gnosis sagt vor allem, dass die Materie schlecht ist, dass die in sich böse ist. Und das widerspricht natürlich, wie wir auch am Anfang bei der Schöpfung im Katechismus gesehen haben, das widerspricht, schon das widerspricht dem christlichen Glauben, denn die Materie in sich, das Fleischliche, ist nicht in sich böse. All das, was Gott geschaffen hat, ist gut, ist aber dann durch die Sünde des Menschen in diese Verderbnis der Sünde eingetreten, und wir müssen darum kämpfen, dass wir eben auch die Schöpfung, das Materielle, eben gemäß dem Willen Gottes gebrauchen, dann bleibt es auch gut. Und so versteht man natürlich eher eben, wenn die Gnosis eine Abneigung hat gegen alles Materielle, gegen all das Geschöpfliche, dann ist auch klar, dann kann ja Gott nicht Mensch geworden sein, sonst hätte er etwas Schlechtes angenommen, etwas Böses, etwas in sich Verkehrtes. Deshalb mussten sie dann irgendwie eine Lösung finden und sagen, ja, er hat eben nur einen Scheinleib angenommen. Dagegen ist die Lehre der Kirche klar, dass Christus einen wirklichen Leib angenommen hat, nicht einfach einen Scheinleib. Das hat die Kirche feierlich erklärt, als Glaubenssatz verkündet, schon in den ältesten Glaubensbekenntnissen, bei unserem apostolischen Glaubensbekenntnis und auch auf dem Konzil von Chalcedon hat sie das ganz klar und immer wieder bekräftigt und bestärkt. Auch die Heilige Schrift, wenn wir die Heilige Schrift lesen, bei den Evangelien, bei den Briefen des heiligen Paulus, in der übrigen heiligen Schrift ist es ganz klar, dass das Wort, wie wir auch gesehen haben, wirklich Fleisch geworden ist. Oder wie auch Johannes sagt, was wir berührt haben, was wir gesehen haben, was wir angefasst haben, eben mit unseren eigenen Augen und Händen, davon geben wir Zeugnis vom Wort des Lebens, das eben Fleisch geworden ist, davon sprechen wir. Oder wie Jesus auch nach der Auferstehung sagt, berührt mich, fasst mich an, ein Gespenst hat nicht Knochen und einen Leib, wie ich ihn habe. Also von dem her ist das Zeugnis der Heiligen Schrift eben ganz klar und eindeutig. Und dagegen hat sich die Kirche eben, dass man sagt, das war nur ein Scheinleib, dagegen hat sich die Kirche gewehrt. Dann wird der Nächste, dieser Paul von Samosata, der ist eigentlich nicht so ein berühmter Irrlehrer. Es ist noch interessant, warum der Katechismus gerade hier diesen zitiert oder diesen erwähnt. Der war Bischof von Antiochien und er wurde 268 als Heretiker, als Irrlehrer abgesetzt. Eigentlich auch interessant für uns Menschen von heute zu sehen. Heute denken wir ja oftmals, dass wir es so schlimm in der Kirche haben. Eben denken wir auch vielleicht daran schon in diesen frühen dritten Jahrhundert. Dieser Paul von Samosata war eben auch Bischof und Bischof von Antiochien, also nicht eine unbedeutende Stadt. Und er hat behauptet, dass Jesus nicht von Natur aus Gott sei, sondern nur von Gott als Sohn adoptiert worden ist bei der Taufe im Jordan, wo eben Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, dass er vorher nicht eigentlich Sohn Gottes gewesen sei, sondern dort dann zum Sohne Gottes geworden ist. Eben nicht Sohn Gottes von Natur aus, nicht wahrer Gott. Und eben, wenn man gerade auch im Buch, das ich schon vorhin erwähnte, von Benedikt, Jesus von Nazareth nachschaut, das erwähnt er dort auch, dass es eben auch heutige, modernere Irrlehren gibt, die dasselbe behaupten, eben, also eben auch nichts Neues. Die gehen auch, könnte man sagen, auf diesen Paul von Samosata zurück. Dann ist noch der Dritte in diesem Abschnitt, der Arius, der ist 336 gestorben, der hat auch vor allem behauptet, Jesus ist nicht wahrer Gott. Er hat auch gesagt, Jesus hat nur einen unbeseelten Leib mit sich vereinigt, also nicht eine vollständige menschliche Natur, nur einen Leib, aber keine Seele. Aber zur vollständigen menschlichen Natur gehört eben Leib und Seele. Und er hat auch wie Paul von Samosata gesagt, Jesus ist nicht von Ewigkeit her Gott, er ist eben nicht Gott und er ist auch nicht vom Vater gezeugt, sondern nur ein Geschöpf des Vaters, wie die Mutter Gottes, wie wir. Er wurde aus dem Nichts hervorgebracht, eben so wie es heißt, der Sohn Gottes sei aus Nichts, eben aus Nichts hervorgebracht, so wie wir eben eigentlich auch eben vorher nicht gewesen sind und so eben auch geboren wurden. Und er sagt auch, er ist mit dem Vater ungleich, also er ist nicht eines Wesens mit dem Vater. Und dieses eines Wesens mit dem Vater, dieses Homo Usios, wie es auch hier im griechischen Katechismus steht, das ist eben eigentlich eines der zentralen Worte vom Konzil von Nicea, das hier auch erwähnt wird, vom Jahr 325. Das eben das ökumenische Konzil heißt nicht, dass da die Reformierten auch dabei gewesen wären. Die sind erst ja, nachher haben sich die von der katholischen Kirche abgespalten im 16. Jahrhundert, sondern ökumenisch heißt hier das allgemeine Konzil eben für die ganze Kirche. Und 325 wurde Arius dann verurteilt als Irrlehrer, dass eben Christus wirklich wesensgleich, eines Wesens, wie wir es auch im großen Glaubensbekenntnis haben, eines Wesens mit dem Vater ist, dass er eben von der Ewigkeit her Gott ist und nicht einfach irgendwie später zum Sohn Gottes adoptiert wurde. Also hier in diesem Punkt haben wir eigentlich alles. Ihr Lehrer, die eben behauptet haben, Jesus ist nicht wahrer Gott. Er ist erst irgendwie später so zum Sohn Gottes geworden oder wurde so von Gott in besonderer Art und Weise angenommen. Das ist eben der erste Punkt. Jene, die Mühe hatten, zu glauben, dass Jesus wirklich wahrer Gott ist.
Die dann kommenden Heretiker, die werden wir heute nicht mehr abhandeln können. Und die haben dann eben halt andere Auffassungen. Aber immer diese Fragen, die gestellt werden, sind ja letztlich auch dann dazu da, wieder Antworten zu finden, eben halt, wie Jesus und wie Christus wirklich ist. Und ja, das werden wir dann in der nächsten Sendung weiterführen. Und ich darf Sie zum Schluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, das mache ich gerne. Wichtig ist vielleicht auch eben, dass man bei all diesen vielen Namen und vielleicht eben bei dieser nicht ganz einfachen Materie immer sieht, es geht immer schlussendlich ums Heil. Denn wenn Jesus nicht wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann ist auch die ganze Erlösung nichts. Dann sind wir nicht erlöst. Jesus muss wahrer Gott und wahrer Mensch sein, und deshalb haben sich diese Menschen auch gegenseitig, kann man sagen, wirklich die Köpfe eingeschlagen oder haben gestritten, eben um, je nachdem, nicht um Buchstaben, sondern halt einfach eben um diese Wirklichkeiten, die auch durch die Buchstaben ausgedeutet wurden, gezeigt wurden. Eben oftmals geht es nur um ein I oder um ein Ä und so weiter. Aber es geht eben nicht um den Buchstaben, sondern um die Wirklichkeit, die dieses Wort ausdrückt. So wollen wir die Mutter Gottes bitten, dass sie uns einen starken, klaren Glauben erwecken möge. Auch wenn wir vielleicht nicht immer ganz alles verstehen, wollen wir ihr das auch hinlegen und sagen, ich möchte einfach wirklich all das glauben, so wie es die Kirche mir zu glauben lehrt, möchte immer tiefer das verstehen. Und wenn ich es jetzt vielleicht nicht verstehe, dann hilf du mir doch, Maria, in dieses Geheimnis der Menschwerdung deines Sohnes immer tiefer einzudringen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, die den Sohn Gottes geboren hat, segne, behüte, begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.